Also ich glaube, der größte Irrglaube ist das, dass man das komplett unterschätzt. Dass irgendjemand noch meint, es geht so irgendwie weiter in meinem Business und das wird mich nicht irgendwie einholen. Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner mit einer völlig disruptiven Idee um die Ecke kommt und eigentlich mich als Weltmarktführer für irgendwas ziemlich unter Druck setzt, ist brutal. Deshalb ich glaube, dass das Ding so wahnsinnig uns alle verändern wird, wie wir arbeiten werden und Business, dass ich eigentlich nur jedem bieten kann, nicht zu unterschätzen, was jetzt die nächsten paar Jahre passiert, ehrlicherweise.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Heute mit unserem Inside Talk, unser Format einmal im Monat, um etwas tiefer zu gehen. Ich bin Christoph Bursek. Vor ein paar Monaten war ich bei der Vodafone Elevation, habe die begleitet. Das ist so eine Art 6-Städte-Tour, bei der Vodafone Business Kunden, aktuelle Technologie, Use Cases zusammenbringt und so ein bisschen den Einsatz in der Realität aufzeigt oder darüber diskutiert. Und dabei war eine Masterclass der Firma Scalink. Und Scalink begleitet Unternehmen bei der Cloud Journey. Und auf der Bühne war da immer nicht nur eine Mitarbeiterin von Scalink, sondern immer auch ein Kunde, der dann seine Sicht der Zusammenarbeit zum Besten gegeben hat. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, der Kunde hatte deutlich mehr Aufrufe zur Zusammenarbeit abgesetzt als die Scalink-Mitarbeiterin. Also war fast schon verkehrte Welt. Normalerweise trommeln ja die Firmen lauter als ihre Kunden. Das fand ich super spannend. Darum habe ich mir heute mal von Scalink die Geschäftsführung eingeladen. Bei mir sind heute Frank Strecker und Soltan Wickel. Und Scalink gehört inzwischen zu Vodafone. Ich möchte von den beiden wissen, wie tief hat Vodafone da in die Tasche gegriffen und was ist die Wette dahinter, hinter so einer Transaktion? Und warum ist so ein Cloud-Enabler gerade so wertvoll? Also einmal für die Gesellschafter, aber natürlich auch für die Kunden. Lieber Soltan, lieber Frank, toll, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Soltan, ich fange mal mit dir an. Dich kenne ich schon ein bisschen länger. Du warst vorher bei der Vodafone, jetzt bist du bei Scalink. Deswegen kannst du mir das bestimmt beantworten. Telcos stehen ja historisch eher so ein bisschen für SIM-Karten, dicke Internetleitungen. Warum reicht das Geschäftsmodell nicht mehr? Oder woher kommt bei Vodafone die Motivation? Ich glaube, in der Presse stand über 170 Millionen Euro für tiefes Cloud- und IT-Wissen auszugeben.
Wir haben ja im B2B-Bereich bei Vodafone gesehen, dass wir, also im Geschäftskundenbereich, dass SIM-Karten und Leitungen alleine nicht mehr ausreichen, weil die Kunden auch von uns mehr erwarten. Das ist ganz klar. Und deswegen haben wir schon vor 3 Jahren angefangen, unter dem Titel Spark eine Strategie aufzusetzen, wo wir Digital Services zusätzlich den Kunden anbieten. Und wir sehen auch insbesondere im Mittelstand natürlich in dem großen in Deutschland einen großen Bedarf danach, weil die Kunden eben sagen, ich habe hier meine Kernkompetenz, in der ich auch Hidden Champion bin, ja, in irgendeinem Maschinenbaufeld oder in was auch immer, Branche. Und bin aber eben überfordert letzten Endes von den ganzen Anforderungen, die sich in der modernen IT- und Digitalisierungswelt ergeben, von Cybersecurity bis zu AI, bis zu Datenspeicherung, all diese Themen. Und da sehen wir die Anforderungen von den Kunden. Mhm. Und dann haben wir als Vodafone gesagt, okay, wir sind schon heute Trusted Partner für den Kunden, für SIM-Karten und große Datenleitungen. Mhm. Und sehen eben das Potenzial, dem Kunden dann noch andere Sachen anzubieten und ihn da zu beraten und durch diesen digitalen Dschungel zu führen. Und dann haben wir gesagt, okay, Scalink, das war Mitte letzten Jahres, ist da ein interessanter Partner. Und haben uns das genauer angeguckt und dann am Ende sind wir sehr stark überzeugt davon gewesen, dass das ein toller Match ist. Und bisher hat sich das ja auch so bestätigt, dass wir zusammen mit Scalink den Kunden einfach noch viel bessere Angebote machen können, integriert von Vodafone aus einer Hand, Global Player Vodafone und lokaler Partner Scalink hier in der Umsetzung.
Frank, wofür steht Scalink? Welches Geschäftsmodell steckt dahinter? Ich glaube, ihr seid über 600 Mitarbeitende. Wann gegründet?
Also wir arbeiten an den 600 Mitarbeiter. Das Ziel ist, dass wir dieses Jahr 600 Mitarbeiter sind, hier Ende des Jahres. Wir sind gerade so zwischen 5 und 600. Die Scalink ist ursprünglich entstanden aus mehreren kleineren Unternehmen. Und die Unternehmen hat eigentlich alles vereinbart. Die haben den Kunden geholfen, diese digitale Reise zu machen. Von einer digitalen Reise brauche ich andere Art von IT und deshalb sehr viel im Umfeld von Cloud und von Security, weil es gehört beides zusammen.
Ist das was anderes als normales Systemhaus?
Also ein Systemhaus verbindet man oft so ein bisschen mit dem Thema Hardware, Software, Selling. Das ist nicht unser Geschäft. Ich würde eher sagen, wir sind eher ein Service Provider. Das heißt, wir machen Projekte für die Kunden und Managed Services für die Kunden. Also People Business.
Ich habe euch kennengelernt oder als Enabler und Begleiter auf der Cloud Journey. Ihr macht, glaube ich, auch viel AI. Cloud ist heute für viele Unternehmen gesetzt, aber ich glaube, es gibt immer noch große Unterschiede. Was für eine Bandbreite seht ihr gerade, wenn ihr sagt, das sind so Beispiele für Use-Case-Unternehmen, die relativ weit vorne dabei sind? Und wo ist auf der anderen Seite, wo sagt ihr, na, viele Unternehmen haben immer auch noch bei, mache ich ein Backup in der Cloud, grundsätzlich Diskussionsbedarf?
Ja, also ich glaube, es ist sehr branchenabhängig. Mhm. Wir machen viel Mittelstand, aber auch viel Branchenbusiness. Also wir haben zum Beispiel Public-Sector-Kunden und wir haben Kunden, die sind born in the Cloud, also im Retail-Bereich zum Beispiel. Und abhängig davon sind die natürlich von ihrer Reise eher am Anfang oder sind komplett in der Cloud oder sind sogar gegründet worden in der Cloud. Und unser Ansatz ist, dass wir die Kunden da abholen, wo sie sind. Also wenn wir jetzt gerade Public-Sector-Kunden nehmen, dann sind die oft noch am Anfang. Ja, also wir machen dann erst vielleicht erste Schritte, Mail-Migration.
Was ist ein Beispiel von Public Sector? Gibt es da irgendwie ohne?
Ja, ich kann jetzt, man kann auf unsere Webseite gehen, da sieht man auch Public Sector Referenzen. Also wir machen viel, wir haben auch große Public Sector Kunden, aber insbesondere viel so mittelständische IHK, Stadtwerke, so Institutionen, und die sind halt alle gerade in dieser Transformation, fangen dann oft an mit M365, also Microsoft-Migration, und das geht dann über in eine Azure-Migration zum Beispiel. Oder dann natürlich im Rahmen von AI in diese ganzen Datenmodelle und diesen Datenoptimierungen. Und parallel mehr jetzt zu deiner Branche haben wir Kunden, die eigentlich nur digital sind und wo wir eben dann helfen, irgendwelche Auswertungen zu machen über AI, dass sie sehen, hört denn jemand zu beim Podcast und solche Dinge, ja.
Wenn du sagst, auf der einen Seite sind die gerade eher so M365 ausrollen und so weiter, was sind dann so die Born-in-the-Cloud-Beispiele, wo ihr sagt, oh, das ist schon spannend, da werden wirklich irgendwie die modernsten Technologien auch schon eingesetzt?
Also ich glaube, das hat natürlich viel damit zu tun, wann ist eine Firma entstanden. Also es gibt natürlich auch in deiner Branche Kunden, die natürlich aus der klassischen Welt kommen und migrieren. Es gibt natürlich aber auch viele ISVs, die
eigentlich sogar Kunden, die sind so, die gibt es gar nicht mehr.
Ja, genau, die haben wahrscheinlich nicht migriert, ja. Das war wahrscheinlich das Problem der Kunden. Aber es sind natürlich viele ISVs im E-Commerce-Umfeld. Wir bieten so ein Managed AWS-Services an, wo eben die ganzen Plattformen, also wenn du jetzt an neue Formen von Commerce denkst, also du kaufst im Internet, die bestehen de facto alle aus Cloud, ja. So, da geht es dann mehr darum, wie kann ich besser meinen Kunden managen, wie kann ich Chatbots einsetzen, diese ganzen Thematiken, was natürlich meinen Leuten auch wieder Spaß macht. Aber wie gesagt, die ganze Bandbreite, und wir sind auch so aufgestellt, wir haben sowohl ein eigenes Rechenzentrum, wichtig für viele Kunden noch, dass wir auch Lösungen bei uns im Data Center betreiben können, und machen natürlich viel mit unseren zwei großen Partnerschaften mit der Microsoft und mit der AWS.
Also ich weiß noch ein anderes Beispiel, ne? Vor 5 Jahren, da war das noch so, da habe ich wirklich auch Kunden besucht, so im Maschinenbau, und die haben noch dann abends immer das Backup von ihren Konstruktionszeichnungen auf CD gebrannt und mit nach Hause genommen, weil sie dachten, das ist die sicherste Variante. Ich denke, das haben wir inzwischen nicht mehr. So in den letzten 2 Jahren ist das Thema Cloud doch ziemlich eindeutig angekommen. Und dann ist nicht mehr die Frage, ob Cloud, sondern eher so, wenn ja, wie viele und in welche. Und auch da ist die Beratung natürlich wichtig.
Ich glaube, ihr seid jetzt gerade rübergekommen von der Messe, von der AWS-Messe hier in Hamburg.
Das AWS Summit war gestern, genau.
Summit. Und für dich ist ja das erste Jahr in der Scaling, Soltan. Ja. Vielleicht ist das sozusagen für uns noch am verständlichsten. Nimm uns mal mit. Wie hast du das wahrgenommen? Was ist dir so eingefallen? Und mit welchen Stichworten würdest du irgendwie beschreiben, was da gerade die großen Themen sind?
Ja, ist auf jeden Fall für mich total spannend gewesen und kann da auch lernen da im Moment sehr viel. Ich muss sagen, das AWS Summit kann man sich schon so vorstellen, wenn man noch nicht da war. Das ist schon eine große, ich sag jetzt mal, freundlich so eine Nerd-Veranstaltung, ja, ein großes Meeting von vielen wirklich Developern und Leuten, die sich wirklich mit Programmierung und Cloud auskennen.
Dresscode eher Hemd oder?
Schwarzes T-Shirt.
Nee, ich würde sagen, gemischt, okay. Absolut gemischt, aber wirklich, wirklich sehr, sehr kompetent. Und da sieht man halt wirklich die Leute, die sich wirklich ganz im Detail Gedanken drüber machen, wie sie da ihre nächsten Applikationen und Anwendungen in die Cloud bringen können und wie sie die auch verbessern können. Und die Themen waren ganz klar das Thema Sovereignty, also Souveränität, ne? Wie abhängig bin ich von der Cloud, wie abhängig bin ich von geopolitischen Veränderungen, die stattfinden, da machen sich viele Kunden Gedanken drüber. Und das zweite große Thema ist AI natürlich, ne? Also wie kann ich die Daten dahin bringen, dass dann auch die AI-Anwendungen darauf zugreifen, dass sie aber gleichzeitig sicher sind. Also das würde ich sagen, sind die zwei großen Themen, die wirklich in allen Vorträgen dann auch vorkamen. Mhm. Was sind die produktiven AI-Use-Cases? Und auf der anderen Seite, wie viel Souveränität und in welchen Dimensionen möchte ich meine Cloud-Strategie gestalten?
Sovereign Cloud, fasse ich mal so zusammen, heißt, dass die vielleicht auch innerhalb der EU steht?
Also genau, das sind die verschiedenen Dimensionen. Mhm. Da geht es darum, dass meine Daten möglichst sicher sind. Das war vor einiger Zeit so, dass der Hauptpunkt, ne, das Thema Privacy und kann da auch keiner spionieren. Das ist natürlich immer noch auch ein großes Thema, auch wieder für die, gerade im deutschen Mittelstand, wenn es dann darum geht, sind die Daten sicher vor Industriespionage und ähnlichem. Und inzwischen ist natürlich das Thema, dass man dieses geopolitische, diesen Element dann das mit reinnimmt und sich dann fragt, okay, was ist denn, wenn ich jetzt wenn jetzt jemand in den USA Entscheidungen trifft, die man hier vielleicht nicht nachvollziehen kann.
100% Taxes drauf.
Gibt es da irgendwelche Probleme?
Auf Daten.
Und da gibt es inzwischen aber eben auch sehr, sehr gute Angebote, die man da nutzen kann.
Ja. Und ich glaube, AWS hat auch irgendwie gesagt, dass sie ein neues Data Center hier bauen.
Genau, die European Sovereign Cloud. Da sind wir als Scaling und als Vodafone auch Launchpartner.
Mhm. Und ist sie schon live?
Ist schon live, Also kann man schon kaufen auch und nutzen. Und das ist ein komplett physikalisch auch getrenntes Data Center oder eine Cloud in Europa und in Deutschland und bietet eben eine ganze Menge von Funktionalitäten und Eigenschaften, die viele der Themen, die man hat oder der Risiken, die man sieht in dem Thema Sovereignty dann auch adressiert und löst.
Ihr habt gesagt, dass da jetzt auch die Vorträge darum gingen, wie bringe ich irgendwie noch mehr meiner IT in die Cloud. Wenn da jetzt Leute sind, die das wahrscheinlich schon seit Jahren machen, dann sind es gar nicht mehr so die Anfangsthemen. Wahrscheinlich hat der deutsche Mittelstand unheimlich viel proprietäre Software gebaut in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Und das ist dann wahrscheinlich das Komplizierte, oder? Was ich mir sage.
Ja. Als erstmal, was mir wichtig, wenn man sagt, das wäre nerdy. Ich glaube, das ist eine der Grundvoraussetzungen, dass wir in Deutschland erfolgreich digitalisieren. Also ich kann immer nur jedem ans nahes Herz legen, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich glaube, damit fängt es an, weil die Leute sind manchmal in solchen Veranstaltungen, wenn sie das erste Mal dabei sind, sind schockiert, was alles geht mit Technologie. Also gestern waren Kunden auf der Bühne, die haben erklärt, wie sie eigentlich ihr ganzes Geschäftsmodell digitalisiert haben, wie sie über Agenten heute arbeiten etc. Und ich glaube, die Basis ist, dass man sich damit beschäftigt. Deshalb bin ich immer der Meinung, solche Veranstaltungen können gar nicht nerdy genug sein. Und ich kann jetzt von mir sagen, ich bin kein Techie und ich verstehe nicht immer alles, aber mir ist dann danach klar, was hier gerade eigentlich passiert und was eigentlich geht. Und neben mir saß einer meiner Key-Architekten und ich fragte immer, ja, kennst du das, machst du das? Sagt er, ja, logisch, so bauen wir unseren Managed Services. So, und ich glaube, eines dieser Aufholthemen als erstes ist total wichtig, dass sich jeder damit beschäftigt. Ich finde es manchmal erschreckend, wie weit weg Leute sind von diesen Themen. Weil es geht ja nicht um IT im klassischen Sinne. Es geht darum, dass mein Geschäftsmodell morgen IT ist. So, und das kann ich natürlich nur, wenn ich irgendwie was verstehe. Also wenn ich kann kein Auto bauen, oder dass ich die Basic habe, wie so ein Auto funktioniert und was die wesentlichen Bestandteile sind und wie die spielen. Und deshalb ist mir das immer total wichtig, dass wir uns zwingen, uns damit beschäftigen, und zwar auf allen Ebenen. Ja, weil die Art, wie ich irgendeinen Geschäftsprozess mache, die Art, wie ich Finance mache, die Art, wie ich Personal mache, die läuft morgen anders ab. Gestern war so eine Session, die war zum Provozieren. Da hat einer erklärt, er hat jetzt seine Personalabteilung abgeschafft, weil die immer Probleme kreiert haben, die es gar nicht gibt. Und seit die nicht mehr da sind, es war natürlich um zu provozieren, gibt es die Probleme nicht mehr, die man gar nicht lösen muss. So, und ich glaube, das ist einfach das Thema, was ich denke, was total wichtig ist. So, und dann komme ich in diese ganzen Feinheiten. Du hast es gefragt mit Data Sovereignty. Das ist ja keine, da gibt's ja kein Kochbuch, was, wie es jetzt genau funktioniert im Sinne oder was ist genau richtig für mich als Kunde, sondern ich muss von mir, von meinem Geschäftsmodell überlegen, was ist mein Geschäftsmodell und wo sind die Punkte, wo ich Sovereignty einen ganz hohen Stellenwert habe und vielleicht einen geringen, respektive abhängig von meiner Branche. So, das kann ich aber auch nur, wenn ich so eine Basisverständnis habe von den Themen, weil ich glaube, wenn wir jetzt rausgehen würden auf die Straße, selbst IT-Leute fragen würden und 20 Leute fragen, was ist Data Sovereignty, dann hätten wir Gott sei Dank nur 20 Antworten, weil wir haben nur 20 gefragt. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist, finde ich, ist total wichtig, dass wir diese Digitalisierung hinbekommen hier in Deutschland.
Gibt es zu der Sovereign Cloud oder Sovereignty, gibt es da so eine Art Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo man sagt, dass wo 16 von den 20 sich drauf verständigen könnten, das ist erstmal Serverstandort EU oder sowas?
Das schon. Also ich glaube, das die Problem ist weniger die Definition, sich einig zu werden. Ich glaube, the devil is in the detail in diesen ganzen Themen. Was heißt denn, ich bin Herr meiner Daten? Was heißt denn, ich habe meinen Key? Ja, wer baut den Key oder wer stellt ihn zur Verfügung? Wenn einer zur Verfügung stellt, ist das was anderes, wenn ich den Key selber habe. Aber das Zweite ist ja, dass ich mir auch das in übersetzen muss in mein Geschäftsmodell. Ich meine, wenn ich global arbeite, macht es relativ wenig Sinn, wenn ich alles nur vielleicht in der Sovereign Cloud habe, weil ich kommuniziere mit der ganzen Welt oder ich muss Lösungen bauen, wenn ich sage, ich brauche pro Land eine Lösung etc. Was sind die Anforderungen in den Ländern? Es gibt ja Länder, wo du Anforderungen hast, dass du die Daten im Land halten musst. Also wir machen zum Beispiel viel Services auch in Brasilien und Brasilien hat eine relativ restriktive Gesetzgebung, was dazu führt, dass die Daten in Brasilien sein müssen. Also das heißt, ich muss das dann übersetzen in mein Geschäftsmodell und das hat eine gewisse Komplexität, damit ich eben ausbearbeitet bekomme, was ist dann das Richtige für mich. Oft ist das Thema heute auch, Sovereignty hat einen gewissen Trade-off mit Geschwindigkeit, mit Speed, mit Innovation, mit Features. Ja, also auch diesen Trade-off muss ich in irgendeiner Form managen. Hyperscaler haben einfach den Vorteil, sie sind extrem innovativ. Wir haben vorher kurz über KI-Tools gesprochen. Es ist schwierig, ohne amerikanische Technologie KI zu machen. Ja, gibt's zwar, aber ist limitiert. Also muss ich mir immer die Frage stellen, was ist jetzt mein Trade-off? Ich bin total sicher, in Anführungszeichen, entweder die Frage, wie definiert man sicher oder souverän, versus mein Geschäftsmodell erfordert von mir, dass ich wahnsinnig innovativ bin und vielleicht ist in meinem Business das Thema Sovereignty weniger wichtig wie das Thema Time-to-Market und Speed und solche Themen, ja.
Wir haben auch eben draußen gesessen und Soltan, du sagst, dein Bruder ist Architekt und baut jetzt irgendwie auch sich eigene Agenten selbst, obwohl er nicht programmieren kann, die dann irgendwelche Berechnungen machen oder irgendwelche Analysen zusammenschubsen und ein Webfrontend bauen. Und wir haben irgendwie alle drei gesagt, dass wir auch schon irgendwie Agenten bauen und die dies können und die das können. Da habe ich gesagt, oha, wozu braucht es denn dann Scaling, wenn jeder irgendwie seine Agenten selber baut? Und dann habt ihr aber entspannt gelächelt und gesagt, Christoph, du glaubst halt gar nicht, was es für Anforderungen an Regulatorik gibt, an Sicherheit und so weiter. Und das ist wahrscheinlich eine Komplexität, die kriegt man dann so schnell eben nicht alleine. Ne?
Ist dann doch nochmal was anderes. Also ich habe auch gestern in so einem Kundenforum gesessen mit so 10 Firmen, die auch eher im Softwarebereich tätig sind. Und die haben alle gesagt, das ist schon ganz gut, das kann man mal machen, um sich einen Prototypen zu bauen oder in so einem kleinen Umfeld. Da kann man sich mal ein kleines Tool bauen lassen von einem KI-Agent. Wenn ich aber jetzt wirklich professionell Software betreiben will und im Sinne von Maintenance auch und natürlich die weiterentwickeln will, dann brauche ich eben doch nochmal andere Strukturen. Und da habe ich andere Anforderungen. Das ist das eine, was weiterhin eine professionelle, professionellen Umgang mit Software erfordert. Und das andere ist natürlich auch der Datenzugriff. Ne? Also jetzt, um irgendwelche Webcrawler zu bauen, kann ich natürlich KI-Agents nutzen. Wenn ich aber die eigenen Firmendaten auch nutzen will in der KI, dann muss ich mir natürlich schon überlegen, wo liegen die dann? Habe ich überhaupt Zugriff drauf? Das ist ja sowieso das größte Thema für die meisten Kunden, dass sie sagen, wo sind eigentlich meine Daten, die ich dann mit KI weiterentwickeln will oder weiterverarbeiten will.
Was ist eurer Meinung nach oder eurer Ansicht nach gerade die Realität bei uns im Mittelstand zum Thema KI? Also wahrscheinlich auch da, wie bei der Cloud, die einen sind born in und die anderen kommen langsam hin.
Also ich bin total überrascht, wie schnell das gerade bei dem KI-Thema geht. Ich habe das Gefühl, diese Marktdurchdringung ist wesentlich höher und schneller wie bei dieser Cloud. Story, die also vor 15 Jahren angefangen hat. Da haben wir es ja ganz lange alle diskutiert. Brauche ich eine Cloud? Gibt es überhaupt eine Cloud? Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten vor 3 Wochen unsere Scaling Connect, das ist also unsere Kundenveranstaltung. Und letztes Jahr hatten wir als ein Thema, also wir machen das immer so, dass die Kunden auf der Bühne sind und so eine Art Best Practice, also sich einfach austauschen, weil es bringt ja unheimlich viel, wenn jeder Lernkurven hat und vielleicht den Fehler, den der eine genannt nicht gemacht hat, er nicht nochmal machen muss. Und letztes Jahr war ein Kunde, hatten wir auch so ein KI-Roundtable, da war ein Kunde auf der Bühne, der hat erklärt, wie er ein Chatbot eingeführt hat. Und das war total revolutionär.
Ein Jahr her erst
noch. Ja, ein Jahr her. Das war ein Jahr her. Und dieses Jahr, das hätte überhaupt keinen mehr hinter einem Ding vorgelockt, hinter dem Hofen, weil es ist fast schon normal, dass jeder irgendwas mit Chatbots macht. Und deshalb, die Diskussion geht gerade, jeder hat seine Erfahrung gemacht, oder fast jeder, ja, und hat auch seine Lernkurven und seine Fehler gemacht. Und es geht nur noch um nicht mehr ein Ob oder irgend sowas, sondern um das Wie und wie geht's weiter. Die Diskussion in Deutschland ist gerade extrem. Alle vermischen gerade Digitalisierung, finde ich, mit KI. Es wird alles gleichgesetzt. Und in Deutschland ist diese ganze KI-Diskussion eigentlich eine Optimierungsdiskussion. Mhm. Also wie kann ich effizienter werden, Time to Market. Also es geht weniger um neue Geschäftsmodelle, sondern wie kann ich meine bestehenden Arten, wie ich meinen Kunden betreue, vielleicht auch mein Finance-System, wie ich meine Daten manage, das ist immer wieder mein Punkt, wie kann ich das optimieren? Also so ein Effizienz-Play oder Optimierungs-Play, das ist das, was wir gerade sehen. Aber die Geschwindigkeit, ich finde das brutal, weil ich bin, sieht man völlig überraschend, so ein bisschen schon relativ lange in der IT-Industrie. Also es gibt keine Sau die letzten 30 Jahre, die ich nicht mit durch den Markt getrieben habe, aber die Geschwindigkeit diesmal und auch dieser Impact aufs Business, also ich finde, das ist brutal.
Ja. Also ich würde auch ergänzen nochmal, gerade ne, Deutschland mit einem großen industriellen Sektor auch, da ist auch die KI sehr stark inzwischen schon in der Produktion. Und da gibt es natürlich viele Prozesse in der Industrie, die auch optimiert werden können durch KI. Und da darf man jetzt auch nicht KI mit dem Thema Chatbots und LLM verwechseln. Natürlich gibt es auch viele Prozesse, wo du KI in Produktionsprozessen einsetzen kannst, die gar nichts mit einem irgendwie ChatGPT-ähnlichen LLM zu tun haben, sondern wo KI ganz andere Funktionalitäten dann reinbringt. Und ich denke, dass da auch aus der Historie, jetzt im deutschen Mittelstand durchaus, dass wir da schon recht weit sind. Und da gibt es auch verschiedene Studien, die sagen, wir sind da sogar in der Welt zum Teil führend in der Adaption von KI in industriellen Prozessen. Also das, da sind wir wirklich vom Prototyping in der Produktion jetzt angekommen. Und natürlich geht es jetzt weiter in der Optimierung. Und da ist nur auch wieder der Punkt, wie komme ich denn an die Daten, um diese Produktionsprozesse zu verbessern? Und da kommt auch nochmal so für mich immer der Connect dann zu unserem Vodafone-Kerngeschäft rein, weil ich muss ja für diese Daten immer erstmal irgendwo eine Sensorik haben, ich muss sie erfassen, dann muss ich sie transportieren, das geht dann von IoT-Anwendungen, wo ich an irgendwelchen Maschinen ja auch Sensorik habe und die dann transportieren muss, die Daten, bis zu dann der Connectivity und Datenleitungen, um sie dann irgendwo in einer größeren Cloud zu sammeln, die Daten. Und dann kommst du natürlich zu dem Cloud-Thema, in welcher Cloud, welche Daten, mit welchen Zugriffen, wie verteilt man das und wie strukturiert man das dann?
Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Zahl von Vodafone gehört, wie viele IoT-Geräte ihr betreibt. Ich weiß nicht, ob du die im Kopf hast, ist leider auch schon 2 Jahre her, dass ich gehört habe, aber es waren damals, glaube ich, schon mehrere 100 Millionen IoT-Geräte.
Ja. Also wir sind nach wie vor da ja auch von der Anzahl der Geräte und auch von den Funktionalitäten, die wir haben im IoT-Umfeld, führend als Vodafone, auch wieder irgendwie Magic Quadrant in Gartner. Und also da, deswegen passt das sehr gut zusammen, dieses Cloud-Geschäft. Und aus meiner Sicht, das sind eben genau die Elemente, die man braucht. Connectivity, IoT, Daten dann transportieren, in der Cloud speichern und dann KI draufsetzen.
Wir haben eben gesagt, Dresscode auf dem Summit war vielleicht auch schwarzes T-Shirt, also diese typische IT-Nerd-Vorstellung. Steigt jetzt durch AI die Komplexität und es werden die da irgendwie vorne dabei sind, noch nerdiger oder ist das ein ganz neuer Schlag Menschen, die irgendwie nach 2000 geboren ist oder vor 1970 geboren ist? Also ändert diese AI-Geschichte auch wieder den Lebenslauf oder das Mindset dessen, die da drin irgendwie gerade erfolgreich sind?
Ja, ich glaube, der große Zusatzelement oder das große Zusatzelement, das da hinzukommt, ist dieses Business-Thema. Also das, was ja schon immer eine Herausforderung war, dass IT spricht und ganz viel kann und Business spricht. Business kann auch ganz viel, aber die verstehen sich nicht. Ich glaube, das ist dieser ganze extreme Komplexitätshub. Also ich glaube, jeder, der Leute hat oder selber versteht, wie er IT in Business und Business in IT übersetzen kann, das reden wir ja schon lange, dass es wichtig ist, aber diese Dimension bekommt eine ganz andere Dimension. Deshalb glaube ich, brauchst du ganz viele Nerds, also in deiner Definition, im schwarzen T-Shirt, die Sachen entwickeln und die neuesten Technologien umsetzen. Du brauchst aber auch Leute, die diese Transformationsleistung schaffen. Ja. Also das heißt, du brauchst ein Grundverständnis von Technologie. Man muss es nicht unbedingt selber jetzt Bits and Bytes können, aber Grundverständnis, und muss das übersetzen, und du musst vor allem diese wahnsinnige Komplexität verstehen. Also wenn wir jetzt sagen, alles, also die großen AI-Geschäftsmodelle, by the way, was wir gerne machen, Projekte, sind eigentlich Datenprojekte. Wir helfen den Kunden jetzt endgültig, ihren Datenfriedhof oder ihre Datenkomplexität aufzuräumen. So, und wenn du jetzt jemand hast, der diese Komplexität versteht, hast du gewonnen. Ja, also wie ist eigentlich der Datenflow in einem Unternehmen? Hm. So, wir machen auch permanent, indem wir unsere eigene AI-Agenda haben, also wir permanent selber unsere Prozesse optimieren, und es geht eigentlich darum, wie wir unseren Dataflow optimieren. So, und du hast immer eine Mischung dann aus Fachwissen, also wie sieht dein Order-to-Cash-Prozess aus oder was auch immer, nur als Beispiel, und technologischem Wissen. So, und die paar Leute, die gerade beides zusammenbringen, also der Techie-Finanzer, oder ich weiß nicht, wie der heißt, ja. Ich glaube, die Leute sind total elementar. Ja. Deshalb glaube ich, es wird immer noch komplexer, und es wird ein bisschen, die Schwierigkeit ist ein bisschen, dass auch diese Tendenz extremer, dass du eigentlich Leute brauchst, die sehr erfahren sind und Komplexität verstehen. Und dass eigentlich die einfachen Dinge jetzt auch in der IT die Agenten übernehmen. Ich glaube, das wird nur eine spannende Frage. Wie entwickelst du eigentlich die nächste Generation an so Leuten, die eine gewisse Seniorität, eine gewisse Komplexität verstehen? Weil eigentlich das Einfache die Mitarbeiter übernehmen. Früher war das Modell immer bei uns im Geschäftsmodell, du holst dir junge Leute rein von der Uni, ja, die lernen, die zahlen auch die Kunden, auch gar nicht schlecht, deshalb haben sie einen Juniorsatz, und irgendwann entwickeln die sich weiter. Was wir jetzt schon sehen, ist, dass viele von dieser Standardtätigkeiten eigentlich KI übernimmt. So, und da glaube ich, das wird spannend rauszuarbeiten, wie das dann funktioniert. Also wie entwickeln wir, und das ist ja in allen Bereichen so, da kann man an Legal denken oder andere Themen, Finance, wie entwickeln wir eigentlich unseren Nachwuchs, der morgen dann diese Komplexität kann, weil die wird eher mehr. Also das ist ja klar, ich meine, morgen musst du als Manager, du musst Agenten und Mitarbeiter managen, als Beispiel, ja. So, wird ja so sein, also weil die Agenten werden einen Teil machen, was heute Mitarbeiter machen, aber dadurch wird ja nicht alles einfacher, sondern vielleicht die Anforderungen wird eher komplexer.
Es gibt nur eine Sache, die sogar aus meiner Sicht, wo die KI hilft, Komplexität auch zu verringern, das ist so diese Übersetzung auch teilweise, ne, zwischen dem Anforderer und der IT. Mhm. Da habe ich gestern auch so ein paar Beispiele gehört in dem Roundtable, sodass die Leute gesagt haben, früher hat man so ein seitenlanges Anforderungsspezifikationsdokument geschrieben. Das hat dann in der IT, keine haben das vielleicht nicht so richtig gelesen, aber auch nicht verstanden, oder es gab Missverständnisse auch. Und inzwischen lässt man die KI letzten Endes erstmal einen Prototypen bauen, und an dem kann man dann rumbasteln, und dann hat man irgendwann ein gemeinsames Verständnis, was dann eigentlich in der Produktion passieren soll. Und dann wird das auch durchaus nochmal professionell weiterentwickelt. Mhm. Aber dieses Prototyping ist natürlich viel schneller und kostengünstiger inzwischen, als das lange über einen großen Text zu beschreiben.
Was nehmt ihr so wahr, sind gerade die teuersten Fehler oder die größten Irrglauben, die vielleicht auch ihr gesehen habt oder die so in Gesprächen sind, wo ihr sagt, oh, das ist so wie ich das gerade höre, sollte der Kunde oder vielleicht zukünftige Kunde sich nicht vorstellen, dass das Ganze wird?
Also ich glaube, der größte Irrglaube, ich weiß nicht, ob das die Antwort, die du hören willst, ist, dass man das komplett unterschätzt. Hm. Dass irgendjemand noch meint, es geht so irgendwie weiter in meinem Business, und das wird mich nicht irgendwie einholen, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner mit einer völlig disruptiven Idee um die Ecke kommt und eigentlich mich als Weltmarktführer für irgendwas ziemlich unter Druck setzt, ist brutal. Deshalb, ich glaube, dass das Ding so wahnsinnig uns alle verändern wird, wie wir arbeiten werden, und Business, dass ich eigentlich nur jedem bieten kann, nicht zu unterschätzen, was jetzt die nächsten paar Jahre passiert, ehrlicherweise. Und das sind jetzt vielleicht das erste oder das zweite KI-Projekt, das ich vielleicht in flapsig gesagt in den Sand setze, ist da ein kleines Problem dagegen. Das ist jetzt kein Appell, dass man da Projekte in den Sand setzen soll, aber ich glaube manchmal, denke ich, dass viele Leute noch nicht verstanden haben, was eigentlich gerade auf uns zurollt. Und deshalb, dass jeder bitte versucht, das nicht zu unterschätzen, was da gerade passiert am Markt.
Für mich ein zweiter Irrglaube ist, zu glauben, wenn man da nicht mitmacht oder versucht, dem zu entgehen oder auf alten Systemen zu bleiben, dass es dann sicherer ist. Aber das die zweite große, ja, Megatrend oder was auch immer, was wir im Markt halt ganz massiv sehen, ist das Thema Cybersecurity. Hm. Und
ihr setzt auch, ihr liefert auch Managed Security, ne?
Genau, also wir haben Security Operating Center, ja. 24/7. Und das sehen wir halt auch, dass die Leute, die da jetzt, wo wir die großen Attacken sehen, das sind die mit der ganz alten Infrastruktur. Und das muss man sich auch nicht, muss man sich nichts vormachen. Die Angreifer, die scannen natürlich genau die Unternehmen und gucken, wo ist jemand noch auf alten Systemen. Und da hilft es auch nicht, nicht in der Cloud zu sein, sondern im Gegenteil, ne? Und das, also da immer auf dem neuesten Standard zu sein, das kriegen auch kaum noch Unternehmen hin, die nicht spezialisiert darauf sind. Und auch ein eigenes 24x7 SOC aufzubauen, ist natürlich auch ein großer Aufwand, wo es definitiv effizienter ist, das zu bündeln bei einem Anbieter.
Das war, glaube ich, eins der Themen, wo der Referenzkunde, ich glaube, das war ein großes Autohaus,
genau,
mit irgendwie 2000 Mitarbeitern oder sowas.
Ja.
Und der sagte auch, was ihm das schon alles an schlaflosen Nächten vermieden hat, dass ihr diejenigen seid, wenn es Sicherheitsprobleme gibt, die da 24/7 ans Telefon gehen. Meinte, das kann man sich nicht vorstellen.
Und nicht nur ans Telefon, ne? Das ist auch so ein bisschen oldschool fast, sorry dafür. Also weil die Attacken, die kommen ja nicht übers Telefon oder da muss nicht jemand anrufen, sondern das SOC hat ja den Vorteil, dass es wirklich den gesamten Datenverkehr dauerhaft überwacht und da eben auch gar niemand mehr anrufen muss im Regelfall und sagen muss, oh, da ist was.
Das heißt, sondern, ich muss nicht anrufen, ihr werdet gehackt, sondern die rufen mich an und sagen, wir haben Hacks vermieden. Oder?
Genau, und du kannst dir genau angucken, was alles vermieden wurde in den letzten Tagen.
Es war der klassische CIO, weißt du, CIO wurde immer angerufen, was funktioniert. Dank dem SOC gibt es weniger Anrufe, die er bekommt. Aber vielleicht auch wichtig, wir machen auch Cyber Incidents. Und vielleicht kommen wir da nachher ein bisschen drauf, aber wir machen ja jetzt gemeinsam Business, also relativ gut und viel eigentlich schon. Und eines der ersten großen Projekte, das wir gemacht haben, wir haben beim Kunden Cyber Incident, managen wir, also über Vodafone. Und da ist genauso, was Sultan sagt, das ist halt nicht, dass die High-End-Themen dann irgendwie betroffen sind, sondern es gibt halt immer noch Kunden, die haben halt irgendwie einen nicht gepatchten, uralten Windows-Server. Ja, und die Angreifer suchen sich halt die Schwachstellen. Ja. Und das, glaube ich, passt dann zu was du sagst, weil ich muss natürlich auch die Technologie entsprechend weiterentwickeln und zu sagen, ich habe eine alte, die ist sicher, ist eine kühne These. Ja.
Was sind Technologien, wo ihr sagt, also Frank, du hast eben gesagt, man kann sich oder im Vergleich auch zu den Technologien der letzten Jahre, die ihr schon so miterlebt habt, ist das ein besonderer Druck, besondere Geschwindigkeit, die da gerade passiert? Was sind Technologien oder Trends, die die nächsten Jahre am stärksten die Unternehmen prägen werden?
Also ich glaube, es ist KI, ehrlicherweise. Ja, und alles, was dazugekommen. Ich glaube, es gibt noch ein zweites großes Thema. Wenn das einen Durchbruch erreicht, wird das auch nochmal eine Veränderung sein. Das ist Quantencomputing, weil du einfach mit einer ganz anderen Geschwindigkeit Dinge machen kannst. Und weil es zum Beispiel auch dazu führt, dass, wenn wir jetzt über Sicherheit nachdenken, gibt ja so Thesen, dass vielleicht IBM, Google 2830 auf den ready sind, wirklich in größere Produktion. Und dann hast du halt Themen wie Encryption, dass halt ein Quantencomputer-Rechner, wenn der falsche in Benutzung hat, dann relativ schnell achtstellige Passwörter als Beispiel auslesen kann und solche Themen. Ich glaube, das wird dann nochmal eine technologische Beschleunigung sein. Ja, also wie eben Dinge noch viel schneller und viel, also die Rechenleistung ist halt Wahnsinn, die dann funktioniert.
Ja. Bisher ist das Quantenthema noch nicht so wirklich greifbar, glaube ich, für die meisten. Ne? Also kam immer mal auf, aber die meisten Unternehmen wüssten jetzt wahrscheinlich nicht, was sie ab morgen mit einem Quantencomputer im Keller machen würden.
Ja. Also ich versuche das immer ganz leicht zu erklären. Jeder weiß ja, IT besteht aus 1 und 0.
Ja.
Und IT kann aber nur 1 und 0. Und jetzt ganz vereinfacht, Quantencomputer kann auch alles dazwischen. Und das ist eine Technologie, die nicht nur 1 und 0 rechnen kann, sondern alle Zustände dazwischen oder Zahlen dazwischen auch kann, hat halt eine wahnsinnige Beschleunigung. Das heißt, wenn man sich früher vorgestellt hat, man hat irgendwie in Insurance, also in Versicherungen, oder man hat irgendwas ausgerechnet, irgendeine größere Kalkulation, und der Rechner hat so die alten Rechner, der gute alte 396er-Prozessor, der hat dann so ein bisschen 10 Minuten gerödelt, ja, und dann muss man sich, und dann hat man, oder man hatte vielleicht früher Spiele auf dem alten PC und hat die dann auf die nächste Generation gepackt, nur vor allem ging das Spiel nicht mehr, weil der Prozessor viel zu schnell war. Jetzt muss man sich einfach das mal nochmal mit dem Faktor X vorstellen, wo einfach Dinge brutal schnell ausgerechnet werden, und dadurch kriege ich halt Antworten und kann Komplexitäten berechnen, die halt extrem schnell gelöst werden. Ja.
Wenn ihr so sagt, vor einem Jahr wurden auf dem Summit irgendwie Chatroboter vorgestellt, und dieses Jahr hat ihr schon gesagt, das sind meine 17 Lieblingsagenten, die ich irgendwie täglich im Einsatz habe. Bringt das manche Unternehmen dazu, jetzt eher in so eine Schockstarre zu verfallen und zu sagen, so, oh, dann entscheide ich mich dieses Jahr erst recht nicht, da passiert gerade so viel? Oder sind das eher mehr, die sagen, ich brauche
Nee, wir haben natürlich schon, natürlich das ist sehr stark IT getrieben und es sind natürlich die IT-Leute, die das auch einführen müssen. Also ich glaube, die Diskussion ist nicht, wir wollen es verlangsamen, es sind natürlich ganz viele Themen, Governance-Themen, die Anwender haben. Also wie kriege ich das in meinem Unternehmen durchgesetzt? Wie gehe ich mit Compliance um? Data Privacy und diese ganzen Themen. Also man merkt natürlich, die Herausforderungen sind nicht nur die Frage, wie setze ich die Technologie ein oder was mache ich, sondern dass natürlich ganz viele Firmen, die aus einer Legacy kommen, überhaupt nicht die Strukturen und die Prozesse haben, mit sowas umzugehen. Ja, weil wenn ich natürlich ein Approval-Board habe, ich vertiefe das Thema jetzt lieber nicht hier. Wenn ich jetzt ein Approval-Board habe, das sagt, okay, in 6 Monaten darf ich dann in dieses Board, um zu entscheiden, ob ich diesen KI-Prozess einsetzen kann, dann kann ich natürlich sicherstellen, dass ich meine Wettbewerbsfähigkeit verliere, aber sonst eigentlich relativ wenig. Ja. Und ich glaube, das ist total, was die Kunden halt total betrifft. Wir reden immer Technologie. Die Nerds gibt es, das nicht das Thema, sondern das ist eigentlich ganz viel wieder Change-Management, Prozesse, Leute abholen und so. Und ich glaube, das ist eigentlich, was unsere Kunden, oder die zumindest mit den Kunden, also die technischen Leute, mit denen wir sprechen, oder die Prozesse- oder Digitalisierungsleute, die beschäftigt viel mehr, dass sie eigentlich nicht nur mit dieser Front kämpfen müssen, wie sie es einführen, was schon schwierig genug ist, sondern wie sie eigentlich in Strukturen arbeiten, die gar nicht dazu passen, in der Geschwindigkeit Dinge zu verändern. Ja.
Ich finde es ganz spannend von der Entwicklung, dass die IT-Leiter oder CIOs durch diese Entwicklung nochmal eine viel zentralere Stellung oder Position in den meisten Unternehmen bekommen. Also von einem reinen Enabler vielleicht zu, sag mal, dem Zentrum für die Geschäftsmodellweiterentwicklung.
Ja, das stimmt, die Sichtbarkeit.
Und das sehe ich auch in vielen Diskussionen mit den CIOs, die sich um ganz andere Sachen auf einmal Gedanken machen, als jetzt irgendwie IT-Maintenance, sondern wirklich mit in die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells involviert werden.
Ich habe noch ein paar Fragen mit Bitte um kurze Antwort, so ein bisschen als Wasserstandsmelder. Wachstum bei euch, würdet ihr sagen, am meisten über Neukunden oder indem ihr sagt, wir entwickeln bestehende Kunden weiter?
Beides, aber sag mal, bestehende Kunden weiterentwickeln ist schon, sag mal, das Bessere oder sag mal, das, was die Teil der Strategie ist, weil wir natürlich bei den meisten Kunden ja doch ein gutes Vertrauensverhältnis haben und eine gute Zufriedenheit und dann darauf aufbauend, sich auch gemeinsam weiterzuentwickeln, und wir wollen ja doch ein partnerschaftliches Verhältnis haben.
Und Soltan und dich, der auch ein bisschen Vodafone-Vergangenheit schon hat, was ist so der härteste Part bei so einer Integration so einer Firmen Zukaufs, Technologiesysteme zu verheiraten oder die Unternehmenskultur zu synchronisieren? Was ganz anderes?
Ich würde sagen, am Ende sogar die Kultur. Ich habe ja auch viele Merger auch bei Vodafone noch erlebt. Und da ist es schon immer noch so, dass die Leute sagen, ja, okay, ich komme aus der blauen Welt, ich komme irgendwie von Arcor, die wir mal irgendwann integriert haben, oder von Kabel Deutschland oder Unity Media. Das sieht man nicht mehr so im Täglichen, aber wenn man sich länger mit den Kunden unterhält, dann mit den Kollegen, Kolleginnen, dann kommen immer noch diese Farben raus. Und interessanterweise erlebe ich das bei Scalink jetzt auch wieder, dass es da doch immer wieder dann nach dem 5. Satz sagt jemand, ja, ich komme eigentlich aus dieser Ursprungsfirma von Scalink und aus dieser. Und dass, wenn die Leute das einmal so drin haben, das macht sich im Daily Business gar nicht so bemerkbar, aber dann
wahrscheinlich connectet man auch mehr zu jemandem, wo man weiß, der kam auch daher.
Genau, das gibt es immer noch. Verrückt. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm, sondern da bringt halt eben auch jeder seine eigene Kultur und seine Persönlichkeit und seine Historie mit. Und solange man dann das Beste draus macht zusammen und gut zusammenarbeitet, ist das total okay.
Ja, wahrscheinlich ist auch die Familie ist einem immer noch näher als das eigene Dorf sozusagen. Also wahrscheinlich, wenn ihr sozusagen 5 Euro setzen müsstet, eher auf europäische Cloud-Lösungen, die werden sich toll entwickeln, oder sagt, na, eigentlich gibt es nichts, was sich so gut entwickelt wie US Hyperscaler die nächsten 2 Jahre.
Also ich frage jetzt einfach meine ETFen. Ich glaube, die setzen mehr auf globale Technologie.
Ja. KI dieses Jahr im Mittelstand in Deutschland. Endlich harte Business Cases oder immer noch ein bisschen wilde Spielerei?
Also klar, harte Business Cases. Also Spielerei trotzdem, um es weiterzuentwickeln. Aber die ist komplett in der Produktion und in Business Cases angekommen.
Muss jetzt nach so einem wilden Jahr, 2 Jahren auch wieder mal ein Jahr Konsolidierung folgen mit weniger Experimenten und mehr Übergang in irgendwie Live-Betriebe? Oder sagt ihr, eigentlich ist Innovation auch für die nächsten 12 Monate wichtiger als Konsolidierung?
Also ich glaube, das Geschäftsmodell der Zukunft ist Transformation. Mhm. Deshalb, ich glaube, wäre es naiv zu sagen, es wird wieder irgendwas ruhiger werden. Also vielleicht diese geopolitische Situation, die ist in extrem, ja, fair. Aber was jetzt diese Technologie angeht, ich sage meinen Mitarbeitern immer, unser Geschäftsmodell ist Transformation. Diese alte Geschichte, jetzt nächstes Jahr wird ganz hart und dann kommen wir in ein ruhiges Fahrwasser, gibt es nicht mehr. Sondern Transformation ist Geschäftsmodell.
Habe ich ein Thema vergessen, was euch noch wichtig ist, wo ihr sagt, Mensch, Christoph, das hättest du unbedingt mal ansprechen sollen?
Ich glaube, wir haben die großen Trends, AI, Security und Sovereignty besprochen.
Einmal kennengelernt, ja. Irgendein Tool oder irgendeine Person oder irgendein Vortrag, die euch so die letzten Wochen begeistert habt, oder wo ihr sagt, das ist gerade viel in meinem Kopf, lebt gerade mietfrei in meinem Kopf, irgendein Tool, das ihr gerade viel benutzt, letzte Handy-App, die ihr installiert habt, teuerste Rechnung für eine Abo, das euch überrascht hat. Gibt es da was?
Ich würde sagen, viele Trends oder viele Beispiele, auch in der Umsetzung, aber jetzt nicht so ein Tool. Also es ist eher so auch da die Veränderung. Ich habe eher so das Gefühl, auch weil du vorher gefragt hast, geht schneller oder langsamer, auch die Veränderung. Teilweise im Moment würde ich jetzt eher nochmal so eine exponentielle Beschleunigung sehen. Und das ist ja auch in diesen Tools. Da ist jetzt gar nichts, was über Wochen immer das Gleiche ist. Ne?
So auch, Ihr benutzt beide auch Anthropic, ne? Ich glaube, ihr seid auch Scaling ist auch Anthropic Partner.
Ja, genau.
Dann nutzt ihr das wahrscheinlich auch viel. Spannend. Ich bin lustigerweise benutze es fast gar nicht. Habe mich so in allen anderen Welten irgendwie eingegroovt. Und jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, jetzt auch noch bei Anthropic wieder anzufangen. Verrückt, 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 verrückt.
Einfach mal runterladen, ausprobieren.
Den habe ich ja.
Ah, okay.
Aber ich finde es schon, ich glaube, Anthropic schickt auch irgendwie so 10.000 Tokens System Prompt mit bei jeder Anfrage.
Ja.
Und ich versuche jetzt eher so Tools zu nutzen, die eher so 800 Tokens System Prompt schicken. Ja.
Aber ich finde es interessant, wo ja auch vor einem Jahr noch alle dachten oder vielleicht vor anderthalb, also OpenAI ist so weit weg und da kommt keiner mehr dran und das ist das LLM und so weiter. Das wäre nochmal so ein Learning aus den letzten Monaten, wo man sagt, auch das ist gar nicht so gesetzt. Ja. Ne? Also da gibt es nicht einen, der einen riesen Vorsprung hat, sondern das ist alles ein Kopf-an-Kopf-Rennen und vielleicht kommt morgen wieder ein ganz anderer dazu.
Don't pick winners too early, das stimmt. Ja. Perfekt. Lieber Frank, lieber Soltan, danke für die Insights, danke für die Erfahrung, danke für die Einschätzung und auch für den erhobenen Zeigefinger, wie krass schnell das alles geht und dass man auf jeden Fall dieses Verheiraten mit der Entwicklung und seinem Geschäftsmodell, dass das irgendwie die größte Herausforderung wird, die jeder für sein Unternehmen lösen muss. Alles Gute weiterhin und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Danke dir zu Hause fürs Zuhören. Bevor du abschaltest, klick bitte unbedingt auf das Abonnieren-Kästchen unten, denn dann kannst du nächste Folge wieder dabei sein. Und ich würde mich darüber natürlich sehr, sehr freuen. Bis dahin, komm toll durch deine Woche und liebe digitale Grüße von
Soltan
und Frank
und Christoph. Ciao, ciao.